Jesus Christ, say hello to my friend. My little friend.
Die Vernunft des Nordens und nicht die Faust des Nordens dazu stößt.
Die Faust Londons gegen die Vernunft des Nordens.
Die Vernunft des Nordens. Gute allerseits und herzlich willkommen zum Tresensport-Podcast Episode 83. Vor 40 Jahren, 1983, der HSV, wo er noch groß war, der große HSV. Gewinnt in Athen den Landesmeistercup, ich glaube 25. Mai 83 müsste es gewesen sein. Gegen den noch viel größeren Sportclub des Fußballs aus Turin, Juventus.
Ja,
mit einem gewissen Herrn Ballatini.
Und Giovanni Trapattoni als Trainer.
Verrückt, damals schon 1983, das ist ja, ja. Irrsinnig.
Mir ist gerade was eingefallen. Sag mal, da könnte man doch gleich mal so eine Kategorie eröffnen. Zweitligisten, die den Europapokal der Landesmeister gewonnen haben. Gibt es auch nicht so viele, oder?
Aber bevor wir wieder mit lustigen Fußball-Quiz spielen hier während dem Tresen anfangen, begrüße ich dich natürlich erstmal herzlich, Billy. Willkommen am Tresen. Auf unseren werten Freund Abel aus Bremen müssen wir uns noch ein paar Minütchen gedulden. Technische Probleme,
genau. Und wir haben auch gedacht, es ist ja am letzten Donnerstag, sozusagen einen Tag, nachdem wir...
Da gab es keine technischen Probleme.
Ja, irgendwie doch, mit den Absperrungen gab es technische Probleme.
Die Treppen zu Alkmaar.
Ja, die Treppen zu Alkmaar. Man, ey, es reiht sich ja in so biblische Schlachten ein. Irgendwie 3-3-3 bei Issos Keilerei, dann die Schlacht bei den Thermophylen mit den 300 Spartanern, die Perser aufhalten. Und jetzt Knoll sie und die ICF gegen gefühlt ganz Alkmaar.
Die North Face-Gürtel-Fraktion Alkmaar. Ja, letzten Donnerstag Rückspiel Konferenzliga-Halbfinale. AZ Alkmaar, West Ham United, Hinspiel in London, 2-1 West Ham, und West Ham konnte das Rückspiel in Alkmaar doch ganz gut gestalten. Was haben sie dann 1-0 gewonnen oder so 10, 15 Minuten vor Schluss das 1-0 gemacht, damit war der Drops eigentlich gelutscht. Und auf der Haupttribüne sind natürlich dann auch,
der Drops gelutscht.
Wie es auch bei uns, kennen wir ja von uns ja auch, wenn wir europäisch fahren, es sitzen ja nicht nur im Gästeblock Leute. Und wenn es dann irgendwie um den Einzug ins Finale geht, da kann man ja nicht mehr an sich halten. Und steht dann halt auch mal auf und jubelt. Und auf der Haupttribüne waren ein paar West Ham-Menschen zugegen. Auch Angehörige der Familien, der Spieler von West Ham. Frauen und Kinder. Dramatisch wie eh und je. Aber halt auch gute Leute von West Ham. Kann man auch nicht anders sagen. Man kann es nicht verheimlichen.
Warte mal.
Oh, der Atlas-Bezwinger.
Ich versuche es jetzt mal einfach übers Telefon, mal sehen, was passiert.
Willkommen, Abel am Tresen, in altmodischer Manier übers Telefon.
Klingt bestimmt wie direkt aus der Badewanne. Aber so ist es am Tresen, werden alle technischen Mittel ausgewählt, um an den Tresen zu kriechen. Ich bin vom Tresen weggeschubst worden, ich bin aus dem... aus der Waschkabine hinten rausgeworfen worden und jetzt bin ich wieder reingekrabbelt durch den Schornstein.
Wo ist denn Brightsea hin eigentlich jetzt? Fantastisch. Ja, du kommst rein, Brightsea geht.
Ja, aber
ich war irgendwie kurz off irgendwie. Also ich hatte Internet.
Nee, wir sind gerade bei den Treppen von Alkmaar, Abel.
Oh,
die historischen Schlachten an den Treppen von Alkmaar zu Holland 2023.
Ja, und die Ritter von Rohan haben die Orks da zurückgeschlagen.
Wie das moderne Europa gegen das alte England ankämpfte.
aber interessant auf jeden Fall. Absolut eine Reminiszenz in längst vergessene Zeiten, oder? dass man sowas im Stadion nochmal mitkriegt.
Auch in der Länge, also das ist ja fantastisch gewesen. Also bis da überhaupt jemand mal auf den Trichter gekommen ist, da hinzumarschieren von Sicherheitspersonal, sei es Polizei oder sonst irgendwas, konnten sich die Herrschaften schon da schon austoben. Aber das kann man auch auf Schalke. Das geht auch. Man muss nicht immer nach Alkmaar.
Das stimmt, aber ja. Da habe ich auch einiges gehört. Aber nochmal kurz zu diesem, ich meine, interessant ja auf jeden Fall auch das Medienecho. Und ich glaube, was ja auch, zumindest in der Elf-Freunde wurde es ja mal so ein bisschen angeteasert, auf einmal entdeckt die fußballerische Öffentlichkeit die vielleicht positive Funktion, die so eine schlagende Verbindung für so einen Auswärtsblock haben kann. Ganz überraschend, dass man da noch einmal.
Also ich finde das, ja, du hast ja recht, das ist schon sehr spannend, was für ein Echo das da hat. Aber man darf ja auch nicht vergessen, also es wird ja alles so romantisiert, dass der sich da hingestellt hat und die Spielerfrauen und die Kinder der Spieler da beschützt hat. Aber der war ja nicht alleine da auf der Tribüne. Also da waren locker 30, 40 gute Jungs von Western mit dabei. Also das fällt dann gerne in der Berichterstattung so ein bisschen hinten runter. Also ist ja nicht so, dass der sich so ganz heroisch da alleine hingestellt hat. Der hat schon ein paar Leute hinter sich gehabt. Das wusste der ja auch. Also ich glaube, sonst wäre das ja auch ein schönes Himmelfahrtskommando gewesen.
Klar.
Aber ich glaube, es gibt noch einige Fangruppen in Deutschland, die das auch miterlebt haben, wenn man in, ich sag mal so, ein bisschen aufgeheizte Atmosphären sich begibt, wie nach Dresden oder auch mal ins Jahnstadion zu Berlin und dann diese Leute eben nicht dabei hat, die sich dann mal hinstellen und vielleicht den Treppenaufgang ganz kurz blockieren, um das mal so auszudrücken. Das ist halt übel. Also da gibt es dann ein paar schöne Internetvideos auch über Kaiserslautern, die dann nur die, ich sag mal so, jüngere Fraktion dabei hatten und dann der BFC Dynamo.
Durch den Block getrieben werden, ja. Da hast du schon recht, ja.
Und oder auch Karlsruhe,
aber es geht
bei Dresden.
Was wollten die da eigentlich auf der Tribüne, auf ihrer eigenen Hospitality-Abteilung?
Aber Colin, du wolltest sagen,
oder
es geht.
Oder wollten die Westhammers da von der Haupttribüne runterschieben?
Nein, ja, wir lassen. Abel hat ja die Frage, was Alkmaar da wollte.
Ja. Also wir waren doch.
Ja, Alkmaar hat die Schnauze voll gehabt, dass in ihrem eigenen Stadion.
Ja.
Oh, die Verbindung ist halt echt so ein bisschen.
Die Haupttribüne?
Also ich kann Burkhardt gar nicht hören.
Ja, aber weil da halt die West Ham-Leute waren.
Ja, okay.
Verstehe. Das ist ja, die haben ja irgendwie 10, 15 Minuten vor Schluss hat West Ham das 1-0 geschossen und da stehst du halt natürlich auf als West Ham-Mensch und das fanden die Alkmaar-Leute dann nicht so witzig und weil das anscheinend auch schon öfters vorgekommen ist, bei Europapokalspielen ist denen wohl auch so die Hutschnur geplatzt, kann ich auch komplett nachvollziehen und dann sind die da halt hinmarschiert, aber dass das dann so romantisch hochgejatzt wird, dass Knoll sie da komplett die West Ham Frauen und Kinder verteidigt, das ist natürlich so eine Sache für sich. Soll es den Engländern gegönnt sein? Der hat ja Interviews im Fernsehen gegeben. In England, ich glaube zwar jetzt nicht bei der BBC, aber bei anderen Radiofunkanstalten. Und es gibt wohl, das hat mir der Offenbacher West Ham Mann geschickt, gibt sogar schon eine Actionfigur. Von Knoll.
Das habe ich auch gesehen. Das habe ich auch schon gesehen, die Knollsi-Action-Figur. Das ist, glaube ich, von Schreck so ein bisschen entliehen.
Ja, aber und dann wird er da gefeiert, da vor den Pubs. Wir hatten jetzt ja auch das Heimspiel da gehabt, kurz danach. Da wird er gefeiert. Kriegt jetzt wohl auch fürs Finale, wo ist das? In Prag ist das ja, stimmt. In Prag kriegt er wohl Prag, auch vom Verein Karten und dass er da hingehen kann. Man müsste sich das mal vorstellen. Dass das bei uns hierzulande, dass da gewisse Menschen so hofiert werden nach so einer Aktion, das weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass nach der Schalke-Nummer da gewisse Leute Freikarten fürs Pokalfinale bekommen.
Oder vielleicht war das auch
weil
genau
sie
der
die
Grund,
Dame vom Deutschen Roten Kreuz verteidigt haben.
Ja, ja, aber gute Überleitung. Du warst ja auf Schalke. Ich habe schon einiges im Internet dazu gehört, unter anderem auch aus dem Eintracht-Blog von, ich glaube, Aisha.
Ja,
ich weiß noch nichts, erzähl doch mal ein bisschen was für die unwissenden Leute.
Und da muss es ja ordentlich gerumpelt haben in der Veltins-Arena. Auch irgendwie eine Reminiszenz auf alte Zeiten. Also
Ja, aber das ist ja so ein Ding, was immer ist auf Schalke. Das ist ja nicht das erste Mal. Also da treffen gewisse Kulturkreise, innerdeutsche Kulturkreise aufeinander, die sich nicht lang bitten lassen. Kann man nur so attestieren. Und da führt das eine zu dem anderen. Und Böller aus Tschechien sind nicht wirklich aus China. Das soll am Rande auch noch erwähnt sein und eventuell auch ein bisschen lauter und schmerzhaft für die Ohren. Danke. Und ja, aber was ich halt interessant finde an der ganzen Kiste, da das ja nicht das erste Mal ist auf Schalke, dass so Vorkommnisse sind, dass Leute dann aus dem Gästeblock über die Plexiglasscheibe steigen, uns da was auf die Mappe gibt, zwischen den Leuten, die auch Bock dazu haben. Das darf man ja nie vergessen. Und dass die Polizei da nie steht, das frage ich mich, wieso? Wenn ich jetzt Polizist wäre oder ein andersdenkender Mensch, der sich fragt, wie kann sowas passieren? Das ist ja schon erstaunlich. Und die Schalker sehen dieses Getümmel von ihrer Nordkurve aus und dann sehe ich da wieder der halbe Mob nach oben rennt, die Treppe. Und das dauert ja auch, bis du mal so um so ein halbes Stadion, bis du da bist, am Gästeblock. Da hätte ja die Polizei auch so irgendwie Zeit haben können, sich zu formieren. Nö. Und da war Fäuste satt angesagt und da im Zwischengang. Also das war schon spektakulär. Das hatte schon alte Vibes gehabt, mein lieber Mann.
Ist das nicht manchmal einfach
so, dass im Jahr 2023 sowas möglich ist? Und wie du schon sagst, also die Sicherheitskonzepte, da werden...
Anscheinend hört Billy, hörst du den? Boah, nee. Billy, der Abel möchte auch mal was sagen.
Ach, du hörst mich nicht, Abel. Das ist ja praktisch. Nee, meine Frage war ja bloß in die Richtung, manchmal ist es ja auch so, dass da in der Organisation der Polizei einfach mal fuck up ist. Also ich glaube ja nicht, dass das immer eine Berechnung ist oder so, sondern manchmal sind die einfach schlecht aufgestellt.
Ja, außerhalb des Stadions waren die ziemlich gut aufgestellt, die Polizisten. Also da standen sie in Hülle und Fülle.
So, jetzt kann ich aus meinem U-Boot rauskriechen, jetzt kommt hier gleich
die... Also sozusagen das englische Modell umgekehrt. Da wird ja das Innere des Stadions befriedet und außen ist Anarchie, aber in Schalke umgekehrt.
Hat ja auch einen gewissen Charme. Ich glaube, Abel kommt gleich wieder. Wie ist der Stand der Dinge? Also ich finde es spektakulär. Der betrunkenste Tresen seit langem.
Ja, genau. Also ich bin so betrunken am Tresen, ich höre den einen auch gar nicht mehr. Aber das kennt man ja auch irgendwie, den Zustand, dass man dann irgendwann...
Du willst ihn ja auch gar nicht hören.
Ja, doch. Ich würde ihn sehr gerne hören.
Ich glaube, jetzt ist er weg. Mach mir mal kurzes Verschnaufpäuschen. Oder, Abel, Atlas-Bezwinger?
Ich verstehe nicht, was hier passiert. Falls mich jemand hört, hier wird das abgeloadet. Ich bringe mal die moderne Technik an den Start. Ihr überbrückt mal mit
eurem... Okay. Mach mal Rugby. Wir überbrücken mal. Mach mal Rugby, genau. Das ist gerade die rugbylose Zeit, aber gut. Also international gesehen.
Aber apropos rugbylose Zeit, also das ist ja vielleicht noch so ein bisschen die Überschrift. Also es gab ja eine kleine Vorentscheidung in der deutschen Meisterschaft am Wochenende. Und ich weiß nicht, Colin, ob es dir genauso geht. Also es ist ja irgendwie eigentlich ja schon fast dramatisch, dass nach 10 Jahren vielleicht jemand Neues deutscher Meister wird. Die unbekannte Amateurtruppe aus Dortmund mit nur quasi, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das jetzt gehört haben. Also
das war der Tschechenböller. Das war der Tschechenböller.
Ja, hervorragend. Aber man kann ja generell dazu sagen, also ich finde es, also ich habe mich früher schon mehr darüber gefreut, dass jemand anders als Bayern Meister wird, oder? Ist das vielleicht das Alter, oder?
Oh, ich weiß es gar nicht. Also ich finde es schön, dass es nicht Bayern wird, wahrscheinlich. Aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. Die Dortmunder müssen ja auch erstmal ihr mehr als einen Punkt holen gegen Mainz.
Ja.
Und es soll ja hin und wieder mal an letzten Spieltagen zu gewissen Wundern und Konstellationen gekommen sein. Das macht ja den Fußball auch aus, deshalb lehne ich mich da noch nicht so weit aus dem Fenster und sage, herzlichen Glückwunsch Borussia Dortmund zur Meisterschaft. Ich warte mal ab und guck mir das so Samstag 17:30 Uhr, guck ich mal aufs Telefon, wer gewonnen hat. Wir haben ja auch noch ein Spiel am Samstag.
Ja, wir können
auch eine Eisenhoffnung, vielleicht auch noch direkt in den Europapokal zu kommen, ohne Umweg DFB-Pokal.
Ohne den leidigen Umweg, die Trophäe in den Nachthimmel stemmen zu müssen.
Ja, aber nur zurück zu Dortmund. Ich glaube, ich weiß, auf was du hinaus willst. Also, ich könnte mir sympathischere deutsche Meister vorstellen als Borussia Dortmund oder Bayern München. So vom ganzen Mannschaftsgefüge her, der Dortmunder. Also dem Haller, jo, gönn ich, scheiß der Hund drauf, aber der Rest ist schon schwierig.
Ja, das hatten wir schon mal. Also ich finde es ja keine sympathische Truppe, aber auch insgesamt, auch Kehl und Watzke und so, das sind alles so Figuren, also ganz ehrlich, also, braucht jetzt kein Mensch. Aber die Dortmunder da in der Stadt, die fühlen sich bestimmt da.
Ja, aber bitte, die gehören ja schon zum Fußball dazu. Ja. Also Kehl, Watzke, das sind schon immer Fußball dabei. Es gibt ja auch Reibungspunkte, was wir auch gerne immer haben im Fußball. Watzke gegen die Bayern und sowas. Wird alles immer nur so Friede, Freude, Eierkuchen. Das braucht ja auch kein Mensch. Also.
Das stimmt.
Schon, also von wegen, das also braucht kein Mensch. Das da widerspreche ich. Aber ja, wer hat heute noch widersprochen? Obwohl, nein, da müssen wir auf Abel warten. Wir müssen auf Abel warten.
Aber wir können ja mal ganz
mehr kurz Informationen, wer widersprochen hat.
Ja, wer widersprochen hat, aber da können wir vielleicht so ein bisschen einleiten, bis er kommt. Ja, es war ja also ein dramatischer Abstieg hier um die Ecke in Charlottenburg. Also das ist ja, muss man ja sagen, ist ja schon krass.
Ach so, stimmt. Hertha darf ja nie fehlen.
Ja, also in der 6, ich habe auch ehrlich gesagt private Zuschriften bekommen, dass sich viele schon auf die nächsten Tresen freuen, weil der Hertha so spektakulär abgestiegen ist. Aber ich meine, es gibt übrigens in der Mediathek von der ARD eine wunderbare Zusammenfassung dieser 4 Jahre, wo auch eine sehr nette Hertha-Fanin auch nochmal sagt, kannst du dir nicht ausdenken, das ist wie 4 sehr schlechte Staffeln von Verstehen Sie Spaß, hat sie gemeint. Und das fasst.
Da frage ich mich, wer da alles moderiert hat.
Ja, Paola und Kurt Felix haben angefangen, dann kam Jürgen Klinsmann, dann noch zwischendurch wahrscheinlich die Wildecke Herzbuben als Neueinkäufe. Also es ist ein Klimax von 4 Jahren, die kannst du dir ja wirklich so nicht ausdenken. Wir haben ja eigentlich jede Woche darüber was zu erzählen gehabt, weil man war ja alles dabei, Spionageprozesse, Pfändungen in Amsterdam, Jürgen, euer Jürgen, also, es war ja wirklich, es ist ja kein Auge trocken geblieben. 300 Diary. Millionen. 300 Millionen weg, und wen haben sie dafür gekauft? Marc Oliver Kempf und Piatek und ach, es ist Wahnsinn.
Was ist eigentlich aus Michael Preetz geworden?
Der hat da übrigens sehr mitgewirkt, aber der ist auch, der hält ja seinen Kopf so schief, und er ist schon so ein professionelles Leiden Christi, hätte meine Oma gesagt. Weißt du, so, er ist immer so leidend, ja. Und natürlich dann auch nochmal diese Episode, wo Klinsmann dann dieses, nicht nur da einfach zurückgetreten ist, sondern dann ja auch gleich seinen Artikel an die Sportbild und dann wirklich den gesamten Vorstand komplett durchdekliniert hat und auch die gesamte Mannschaft ja mit unverkaufbar Lügen, was hat er geschrieben? Eine Preetz hat eine Lügenkultur aufgebaut. Herrlich. Also, ja.
Da stimmt's in Berlin.
Willkommen zurück, Abel.
Ja.
Aber kurz hat sich
die Kanzellation und allem.
Kurz auf dem Klo hat er sich
abwarten.
Kurz entledigt,
frisch gemacht.
Übergeben, wir frisch nee, gemacht, nicht. Genau. Und und du hast uns was mitgebracht.
Ja, der Abel hat sich wohl so ein bisschen informiert, und Abel ist jetzt unser Knollsi auf unserer Investorentreppe des deutschen Fußballs.
Full Disclosure, da muss man hier im Vorgespräch nochmal andeuten, dass man sich ein bisschen was gelesen hat, und schon ist man der Experte.
Ich habe den Videotext mal angemacht und sagte 303 gelesen.
Ja.
Nein, ich habe mir das nochmal genauer durchgelesen gehabt, weil mich mal interessiert hat, was da eigentlich auf dem Tablett eigentlich stand da bei dieser Frage der Investorengeschichte. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man da sich mal ein bisschen genauer informieren muss, damit man nicht einfach nur, und ich glaube, das machen viele Fußballfans, die hören Investoren, eBay, also dagegen. Und das ist ein bisschen wenig, wenn man nicht genau weiß, worum es da genau geht. Denn es ist jetzt ja, also das soll jetzt gar nicht befürworten, die ganze Geschichte. Aber
also liebe Augsburger Ultras, genau hinhören.
Also, genau. Also
Peppi kommt zurück, ganz sicher.
Soll ich mal sagen, was bei mir bis jetzt angekommen ist, es gibt, glaube ich, ein Angebot für die DFL, die Fernsehrechte für die nächsten 300 Jahre für 1 Milliarde
an 20. Zwei bis drei Milliarden.
an den spanischen dritte Programm HR Andalusien zu verkaufen, um da dann Zeit Bundesliga-Fußball zu zeigen.
Warum lese ich mich eigentlich ein, wenn du eh schon alles weißt?
Also wie ist es denn wirklich?
Also es gibt halt irgendwie, die DFL hat ihre, ich glaube, ihre Übertragungsrechte, die nationalen und die internationalen, in eine Tochtergesellschaft ausgelagert. Und von dieser Tochtergesellschaft sollen 12,5% für 20 Jahre an ein Unternehmen vertickt werden. So. Und das sind irgendwie drei Beteiligungsgesellschaften mit irgendwelchen Namen. Die klingen wie irgendwelche privaten Sicherheitsfirmen. Wir sind da im Gespräch, Klammer auf gewesen, Klammer zu. Und da waren halt so 2 Milliarden im Topf wohl drin möglich. Und was ich jetzt ganz interessant fand, das haben wir letzte Woche ja schon mal ein bisschen angedeutet gehabt, waren halt relativ klar, also das Einzige, was von allgemein bekannt ist, wie diese Gelder verteilt werden sollten. Die sollten nämlich zu 45% in den Aufbau einer, und ich weiß nicht genau, vielleicht kennt ihr euch mit Online-Medien besser aus, aber da sollte also wirklich eine gute Milliarde in den Aufbau einer Medienplattform und Digitalisierung der ganzen Bundesliga Geschichten gesteckt werden.
So Streaming-Dienstmäßig.
So stelle ich mir das vor, dass du halt dann irgendwann den DFL-Network da irgendwie hast oder was auch immer. Irgendwie so stelle ich mir das vor.
Dein Monatsabo dann auch da holen und dann hast du da exklusiv irgendwie dann im Internet die Rechte, um dir irgendwelche Spiele anzugucken, was auch immer.
Genau, also die Hälfte oder 40% des Geldes sollten halt dafür sein. 45% sollten für die sogenannten Infrastrukturmaßnahmen der Vereine zur Verfügung stehen. Und das habe ich mir tatsächlich so vorgestellt, wie das Bili letzte Woche auch schon gemeint hat. Da wird halt gesagt, wir haben hier irgendwie es regnet rein, ein Stadiondach, wir brauchen irgendwie ein neues Dach, wir zapfen jetzt mal diesen Topf hier irgendwie an.
Aber dafür gibt es auch normal die Bundesländer.
Ja, genau. Vielleicht sollte man sich davon auch ein bisschen lösen. Ich glaube, da gab es am meisten Streit drum, weil da viele Vereine gesagt haben, jetzt wirtschaften wir hier irgendwie ganz ordentlich und die anderen kriegen es da irgendwie dann geschenkt oder was. Oder auf der anderen Seite, dass die Leute, die ordentlich gearbeitet haben, das Geld dann halt mehr in ihren Kader stecken können und dadurch noch mehr Ungleichheit erzeugt werden soll. Denn letztendlich sollten nur die restlichen 15% wirklich den Vereinen zur freien Verfügung sein. Aber man darf ja auch nicht vergessen, und das finde ich ja das Spannendere als diese harten Zahlen, worüber sich da jetzt so gestritten wird. Denn der Watzke hat ja schon irgendwie den Untergang des deutschen Fußballlandes, glaube ich, herbeigeweint, weil das nur alles nicht geklappt hat. Und jetzt hat so ein bisschen trotzig gesagt, ja, also das mit der Zentralvermarktung, das könnt ihr euch jetzt ausstecken. Die ganze Zeit machen die Dortmunds und Bayerns nichts anderes, als zurückzustecken, damit ja irgendwie auch die kleinen Sandhausens irgendwie über die Runden kommen. Und wenn ihr uns das hier nicht gebt, dann könnt ihr darauf mal irgendwie scheißen. Das war, glaube ich, so ein bisschen seine spontane Reaktion. Aber was da, glaube ich, dran ist, dass es natürlich ein Mittel war, also einerseits hätte diese Investorengeschichte die Schere sicherlich weiter auseinandergehen lassen in der Bundesliga, weil das natürlich auch entsprechend verteilt wird, das Geld. Genauso haben jetzt aber diese großen Vereine meines Erachtens auch ein Argument in der Hand zu sagen, ja, dann machen wir das mit der Zentralvermarktung halt nicht mehr so wie bisher, sondern reißen uns anders ein größeres Stück vom Kuchen unter den Nagel. Also ich glaube, beide Ergebnisse sind jetzt für eine gleichberechtigte erste, zweite Bundesliga-Geschichte nicht besonders positiv.
Aber vielleicht ist es als einmalige Chance zu sehen, diese Bundesliga, ich hatte es, glaube ich, schon mal angedeutet, als dieses einmalige Produkt zu vermarkten, was es ja auch ist im Vergleich zu allen anderen europäischen Ligen. Diesen ganzen Einheitsball, die Chance
aber da sagen könnte man die dir jetzt nutzen. Aber da sagen sie dir, das schließt sich ja nicht aus. Das hätte man auch mit dem Geld machen können, was wir jetzt von Advent oder Blackstone oder CVC gekriegt hätten.
Blackstone.
Ja, das klingt wirklich echt, als wenn die im Irak vor 20 Jahren einmarschiert sind.
Der Abfall von BlackRock oder was?
Ja, genau, ja. Das ist die deutsche Variante Blackstein, Schwarzstein.
Der deutsche Ableger.
Aber gibt es da irgendwie Details über diese 1 Milliarde für diese Media-Plattform? Weil, also 1 Milliarde für eine Media-Plattform hört sich jetzt erstmal komisch an, aber vielleicht ist da ja auf 20 Jahre auch irgendwie sowas wie Produktionskosten und
bestimmt.
Ja, Vermarktung, also du musst ja sozusagen auch, kannst ja auch in Vorleistung gehen, kannst dann sagen, hier, schaut euch das an in Thailand und schließt da ein Abo beim Wettanbieter ab gleichzeitig oder so. Aber ist ja schon, also erstmal eine Summe.
Ich denke mal, das ist damit gemeint.
Ja, aber 1 Milliarde dafür kostet, ja, also, um so eine Media-Plattform aufzustellen. Also, und vor allem, ich meine, ich weiß jetzt so personell, so ungefähr so wie die DFL da so aufgestellt ist, wenn da diese ganzen Springer-Helden sind, die es ja auch wunderbar geschafft haben, so eine Media-Plattform für die Bild-Zeitung irgendwie aufzubauen. Also das Geld siehst du dann immer wieder, das kann ich dir schon
toi,
sagen.
Toi, toi, toi.
Dann weißt du aber auch, warum die 1 Milliarde dafür eingeplant haben.
Ja, wahrscheinlich.
Kokain ist teuer. Kokain ist wirklich sehr teuer.
Oh Mann, ey, und dann genau.
1-0 Fiorentina.
Scheiß Veilchen. Aber noch Veilchen mehr Scheiße Inter.
Ja,
alles gut.
Die falsche.
Battistuta im Hakenkreuz-Trikot 1-0.
Also was ich jetzt ja ein bisschen interessanter fand, war ja die Frage, und das ist glaube ich auch der Grund, warum das gescheitert ist, und das ist das, was es mir auch ein bisschen positiv macht oder was die ganze Sache so ein bisschen fragwürdig mich erscheinen lässt. Das Ding ist ja ziemliches Hauruck-Verfahren gewesen, so in meiner Wahrnehmung und offensichtlich auch in der Wahrnehmung von vielen Vereinen. Denn nicht umsonst hat ja der FC St. Pauli in Form von Oke Göttlich da, seinem Präsidenten, der glaube ich auch als Zweitliga-Vertreter im DFL-Vorstand gerade rumsitzt, die haben ja den Antrag gestellt, das Ganze mal bis August zu verschieben, damit irgendwie mal mehr Infos auch zu diesen ganzen Fragen, glaube ich, die auch Billy da stellt, mal ausführlicher geklärt werden können. Und das ist ja schon ein bisschen komisch, wenn der Gedanke ist, ja, das muss jetzt aber sofort hier alles auf die Bahn gebracht werden. Man darf aber auch nicht vergessen, dass diese Abstimmung jetzt gar nicht irgendwie gleich alles beschlossen hätte, sondern das war einfach nur die Abstimmung darüber, ob man da in die zweite Phase eintritt, nämlich die Sondierung mit irgendwelchen etwaigen Investoren. So, das war jetzt also noch nicht der Abschluss des Ganzen. Das habe ich zumindest bei Werder gelesen. Die haben deswegen dem Ganzen auch zugestimmt, weil die gesagt haben, die waren dafür, aber jetzt dann halt nicht. Und ich glaube auch, das ist auch ein bisschen der Punkt, dass gerade so Vereine wie Werder oder Hertha oder so, und das ist jetzt reine Mutmaßung von mir, denen es aber finanziell nun echt schlecht geht, dass die dann natürlich auch ein bisschen ihr Leben dran hängen, weil dann haben sie halt nochmal, wenn sie hier einen Schuss von irgendwie 10, 15 Millionen Euro mal so kriegen, das bringt natürlich was Vereinen, die kurz
vor der Pleite sind. Ja, das ist so, Investoren ist so ein bisschen das Crack für Hertha, ne? Einmal glaub, dran.
Boah. Von Hertha kommt bestimmt auch diese Zahl. Weißt du, die haben so gesagt, so, ja, wie irgendwie so eine Medien, um so eine Medienplattform aufzubauen, da brauchen wir mindestens 1 Milliarde. Also die 300 Millionen haben wir ja ausgegeben, wir haben praktisch nichts. Wir haben Sepp Piatek haben wir sonst
immer. Hertha, da müsste man doch eigentlich so eine Entzugsdoku draus machen aus Hertha, wie es auch ohne Crack oder Investoren geht.
Oder Peter Zwegert.
Das wäre meine Idee.
Peter Zwegert mit dem Hertha-Präsidium.
Ist der nicht eine Schalke-Sau? Entschuldigung, Schalke?
Ja, der macht das dann bestimmt umsonst, der Peter Zwegert. Einfach nur, um den Hertha-Leuten mal richtig die Leviten zu lesen. Aber, ja.
Von einem Schalke auf die Beine geholfen zu werden, das ist natürlich auch großes Kino.
Vor allem Peter Zwegert als Schalke-Sau zu bezeichnen. Ich kann jetzt, ich weiß nicht, also
Ich hab's ja zurückgenommen im selben Atemzug.
Vor allem, ich stelle mir den eher so vor, wie er so ganz verschämt irgendwie so ein kleines Pilzkin im VIP-Raum trinkt. Und aber gut.
Aber bei allen Leuten kommt da Colin hier reingerannt, rennt zum Stich von Peter Zwegert und sagt, du Schalke-Sau.
Genau.
Der arme Mann.
Und dann haut der Peter Zwegert die Dame vom Deutschen Roten Kreuz um. Das ist ja furchtbar.
Ja. Aber das ist natürlich auch gerade dieser Zusammenhang. Ich meine, das ist eine ganz, ganz gute Brücke. Also es scheint, also irgendwie kann der deutsche Fußball auch mit Geld nicht wirklich umgehen, oder? Strückt da der Schein.
Hm.
Also gibt es denn so ein positives
Beispiel? Kommt halt drauf an, der FC Bayern kann es ganz gut.
Ja, aber ich meine, wenn man sich mal so umschaut, dann ist das ja von diesen Konzernkonstrukten ja immer so ein bisschen der Vorteil, den sie haben, dass sie so, also zumindest halt nicht so komplett, was Einnahmen, Ausgaben angeht, nicht so komplett, ja, wie soll man sagen, so finanzielle Analphabeten sind. Also wie jetzt zum Beispiel Hertha.
Aber ich finde das nicht richtig. Ich finde das eher andersrum, weil solche Fälle, wie es bei Hertha der Fall zu sein scheint gerade, sind doch eher echt die radikale Ausnahme. Wenn man das jetzt mal, also ich meine, Italien ist immer ein leichter Vergleich, aber von außen geschaut, die ganzen Leute, die da pleite gehen und in die dritte Liga zurückversetzt werden und dann sich unter neuem Namen da wieder neu starten, da gibt's doch, das sind doch so wie, wer ist das alles? Napoli? Fiorentina doch auch, oder nicht? Oder wer ist das
ja,
gewesen?
Ja, viele.
Juventus ist ja auch untergegangen.
Naja gut, aber die waren es nicht wegen Geld.
Nee, aber nee. Wegen Pleite und mit Umnennen.
Naja.
Also wegen Juventus Pleite und Pleite Umnennen. So, genau. Das waren ja, schon drei da Vereine. Da
gab es schon einige. Ja. Parma Rangers. Auch. Aber okay,
lass mich mal sagen. Dass es die nicht mehr gibt, oder? Die Rangers.
Ja, ja, das wäre so schön, wenn
also
die Rangers.
Also das würde ich sagen, in Deutschland gibt es ja ein bisschen mehr. Gerade in Deutschland hast du ja, das ist ja meines Erachtens auch der Punkt dieser, das ist doch eigentlich der Grund, warum man hauptsächlich gegen diese Investorengeschichte ist, dass das eben diese, wie sagt man da, Volatilität? Fehlt da nicht noch eine Silbe?
Oder
das auf und ab, haben wir früher gesagt. halt diese Ausschläge immer stärker werden lässt. Und das sieht man ja gerade bei diesen englischen kleineren Vereinen, die dann andauernd pleite gehen und dann irgendwie sich irgendwie an den Hals werfen. Und davor bist du in Deutschland ein bisschen mehr gefeit. Und ja, Hertha hat es
also auch sagen, dich hingekriegt. Also ich würde sagen, also bei der
Diskussion oder man macht halt wieder HSV und hat halt einen Herrn Kühne.
Nee, aber das ist ja zum Beispiel, ich würde vielleicht sozusagen den internationalen Vergleich rausnehmen wollen, weil
in Kreuzberg gibt es halt nur zweiter Klasse Internet.
Furchtbar.
Ja, das ist irgendwie schrecklich. Aber
da muss jetzt wieder mal irgendwie, da müssen irgendwelche wichtigen Polizeifrequenzen gesichert werden.
Ja.
Aber ist das nicht so, dass das Modell der Zukunft, also erstmal 50+1, alles klar, aber auch so insgesamt Fußballclubs, Fußballvereine mehr und mehr.
Aber wenn man es jetzt sozusagen nur auf die Anhängerschaft zu geben, dann muss man ja schon sagen,
guck mal, zum Beispiel, da, wovon FC, du redest, von dem, was du willst.
Guck doch mal, der FC Sevilla zum Beispiel.
Nee, aber ist ja der wahre Bundesliga, weil du hast ja in der Bundesliga,
steht
also
jetzt
einmal
in den letzten 10 Jahren zum 15. Mal im
Europa weniger Fernsehgeldeinnahmen. Also
ist das so? Ich kenne mich nicht aus.
Ja, FC Sevilla ist der People's Club.
Als zum Beispiel Spanien, Frankreich.
Der gehört so wie die Green Bay Packers oder was? Der gehört der Gemeinde von Sevilla?
So ungefähr, ja.
Ah, okay. Verstehe.
Niklas ist raus.
Ja. Das steht und fällt, glaube ich, tatsächlich dann auch sehr viel mit den agierenden Leuten. Also mir ist das bei Hertha ja immer noch ein bisschen unklar, wie die dieses Geld so durchbringen konnten. Das ist ja kein Vergleich zu den Diego-Millionen oder den Mertesacker-Millionen in Bremen oder so, die dann irgendwie
oder verschwunden sind. Oder den
Detari-Millionen.
Also, die Detari-Millionen.
Aber bei Hertha einfach knapp 400 Millionen Euro einfach wusch.
Nee, aber
was der Axel
glaube, Hertha,
ist, also der wird ja in 2000 Jahren immer noch in der Spiele
also sie haben halt, lieber Mann. Unter Klinsmann waren sie halt
genau.
Zur Winterpause irgendwie.
Also insofern, ich finde die spannende Frage ja, also das ist ja richtig, was du sagst, muss man da nicht eigentlich einen anderen Weg wählen? Und das würde ich ja auch so sehen, dass man sagt, scheiß drauf, also ich würde ja eher sagen, wie das halt so ist in einem Geschäftswelt, die sich Kapitalismus nennt, da hast du halt die Konkurrenz und mehr Geld ist immer erfolgreicher als nicht ganz so viel Geld. Also versuchst du mehr Geld zu kriegen. So. Und das ist halt, worin sich die Bundesliga auch bewegt und bewegen will. Das ist ja die Frage, willst du da nicht was ganz anderes haben und sagen, ich scheiß halt auf diese Konkurrenz mit den anderen internationalen Ligen und mach irgendwie hier mein eigenes gemütliches Ding auf. Oder
Hashtag USA. Und Profisport USA. Das, wie oft haben wir das immer zu Rande gezogen im Vergleich zu dem europäischen Fußball, dass irgendwo dieser Salary Cap mal draufgesetzt wird und sagt, okay, bis hierher und nicht weiter, alles klar.
Ich denke auch, das wäre der Kompromiss. Das wäre der Kompromiss zwischen beiden Seiten, zwischen wir machen weiter eine absolute Kapitalisierung dieses Events und versuchen damit Geld zu verdienen. Aber auf der anderen Seite haben wir ungefähr ähnlichere oder gleichere Spielregeln für die Leute, die daran teilnehmen. Das ist auf jeden Fall um einiges realistischer als ein Fußball, der sich völlig von dieser Marktgeschichte abnabelt, weil das kannst du ja wohl nicht glauben, dass das passiert, so schön das auch wäre. Nee. Also ich hätte nichts dagegen, wenn man so eine lustige Liga aufmacht, wo dann irgendwie drei dänische Vereine mit St. Pauli und irgendwelchen anderen Leuten um was spielen und dann spielt halt irgendwie nochmal irgendwie Frankfurt seinen Hessen-Cup aus und ab und zu trifft man sich mal und macht mal so ein großes Finale auf. Das ist auch eine schöne Struktur, die man sich mal vorstellen könnte, aber das ist ja, das sind ja alles nur Hirngespinste, die man sich erträumen kann, aber die ja keine realistische Basis haben.
Ja, weil und ich glaube, der gemeine Fußballanhänger hat ja gerne seine gewohnte Struktur mit Ligensystemen auf und Abstiege und sowas, aber trotzdem, das ist bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwo muss der Deckel gesetzt werden.
Ja, und das Salary Cap Ding ist meines Erachtens der einzige Weg, der eine gleichberechtigte oder eine ansatzweise gleich. Es wird ja niemals so laufen, dass alles gleichberechtigt ist, aber dass du zumindest eine ansatzweise sportliche Spannung hast und trotzdem weiterhin das Ganze ordentlich vermarkten kannst.
Aber du siehst ja zum Beispiel jetzt auch bei Darmstadt 98, die jetzt ja auch wieder aufsteigen in die Fußball-Bundesliga vor 6 Jahren, das letzte Mal und auch so ein bisschen das Geld, was sie da generiert haben, auch clever angelegt haben. Also das am Böllenfalltor, da sah es ja wirklich aus. Also auch als sie in die Bundesliga aufgestiegen sind, da bist du dann als großer FC Bayern da reingekommen und hast gesagt, um Himmels Willen, wo bin ich denn hier? Und das haben sie clever angelegt. Also Infrastruktur ist auf jeden Fall so ein Ding, wo jeder Verein sein Augenmerk drauf legen muss. Da kannst du schon viel mit bewegen, weil wenn du so eine gute Infrastruktur hast, guck in die NFL, wie die ganzen Zentralen der NFL-Mannschaften, diese Trainingsgelände, wie die aussehen. Also da hat doch auch jeder Bock, was zu machen.
Wobei man dazu auch sagen muss, da ist natürlich der Unterschied ein bisschen, dass das ja nun wirklich alles private Besitzer sind, die dann, wo das dann wirklich an den Investitionen dieser privaten Besitzer hängt und nicht an irgendeinem, ja, weiß ich nicht genau, Struktur des Sports oder so. Und das ist dann eben doch noch was anderes als Sportvereine, wie wir sie hier in Europa haben. Mhm. Aber klar, das wäre dann Teil dieser ganzen Finanzierungsgeschichte, die man da organisieren müsste, auch über so einen Cap-System, wie viel ein Verein halt in seine gesamte Struktur und seinen Kader halt stecken darf.
Ja. Klar. Ja. Wir wiederholen uns ja auch, glaube ich, jetzt in der 83. Episode, ich glaube, wir haben in der ersten Episode damit schon angefangen, immer wieder, aber gebetsmühlenartig, wir hören nicht auf, es weiter zu erzählen. Und wir vermissen Breitzis Worte dazu. Ich weiß gar nicht, was mit dem ist. Hat er sich mal irgendwie gemeldet, wie es bei dem aussieht? Was da los ist?
Überall. Razzia nebenan, bei der letzten Generation, da wird das Internet gekappt.
Ja, die kriminelle Vereinigung. Mhm. Machen wir halt mal kurz Päuschen, bis er wieder da ist. Kann ich mal austreten gehen? Ich lasse es mal weiterlaufen, ich kann es ja rausschneiden später.
Wenn auch ihr einen Podcast finanzieren wollt, wenn ihr ein großer Investor seid aus den USA und einen Podcast investieren wollt, dann meldet euch doch hier bei tresensport@gmail.com. Haben wir die Kontaktadresse eigentlich?
Ich glaube schon, ja. Es ist .org, glaube ich, auch am Ende.
Gibt es eine E-Mail?
Ich habe bei unserem Instagram-Profil steht eine E-Mail-Adresse.
Es steht eine E-Mail dran.
Es steht eine E-Mail-Adresse, ich glaube, wir haben noch nie eine E-Mail bekommen. Aber egal, immerhin haben wir Menschen, die uns zuhören.
Ja.
Der aller Anfang ist gemacht.
Auf jeden Fall.
So, ich konnte kommen.
Der Wimpel von Independiente ist zurück auf der Erde.
Wo war er denn vorher? Würde jetzt der geneigte Zuhörer fragen.
Auf dem Mond.
Wie ist er da hingekommen und wie ist er wieder zurückgekommen?
Mit Neil Armstrong zusammen. Das gibt ja auch einen ganz fantastischen Fußball-Podcast, Jogo Bonito, den kann ich, habe ich den schon mal hier empfohlen? Bestimmt, ich empfehle ihn immer wieder, er ist fantastisch. Und da gab es die Geschichte, dass der Präsident von Independiente damals total euphorisch war, dass es jetzt eine Mondraummission gibt und fand das ganz toll. Und diese Menschen, die zum Mond fliegen, können ja nur Ehrenmitglieder von Independiente werden. Und da ist halt die ganze Apollo-Mannschaft da zu Ehrenmitgliedern von Independiente geworden und Neil Armstrong hat dem Präsidenten daraufhin auch einen Brief geschrieben, hat sich total bedankt und die nächste Retour des Präsidenten von Independiente war, dass er ihm einen Wimpel mitgegeben hat. Das wäre ja ganz super, wenn der mit auf den Mond fliegt. Tja, und da ist der Wimpel von Independiente mit auf den Mond geflogen. Danke, Jogo Bonito. Für diese hervorragende Geschichte, die ich da hören durfte.
Aber da muss er ja mal sagen, dass er der Präsident von Independiente ist, ja auf jeden Fall ein krasser Visionär gewesen. Aber sind da auch Gelder geflossen oder also kam da sonst keiner auf die Idee? Ist ja echt total geil. Also Hammer.
Ja, also dass man das auch bis jetzt nicht wusste, also ich zumindest als fußballbegeisterter Mensch spricht ja auch schon Bände für sich, oder?
Dass sowas nicht ganz an die große Glocke
gehängt wird. Vielleicht liegt er noch da oder ist wieder zurück oder ist jetzt im Museum von Independiente oder
im Wohnzimmer. Der klebt auf der Rückseite der amerikanischen Flagge. Und die Chinesen werden ihn irgendwann, wenn sie von der Rückseite des Mondes kommen, werden sie ihn finden.
Da ist was los.
Ich habe jetzt ja gerade noch mal hier gelesen, dass gerade, also ich habe das Statement vom Schalke gelesen wegen dieser ganzen Investorengeschichte und die haben vor allem deswegen nicht zugestimmt, gerade wegen, und das ist ja genau das, was wir auch ein bisschen besprochen haben, weil gerade der Verteilungsmechanismus dieser Gelder halt irgendwie noch viel zu unklar ist und unbestimmt und viel zu sehr dann doch wieder an der sportlichen Leistung der Vereine sich orientieren sollte und naja, das ist dann ja
hast die du gleiche das eigentlich Schere, die wir eh schon haben. Mitbekommen, Brightsy?
Ja, ja, ich konnte dich bloß nicht hören.
Mich?
Ich konnte nur Burkhardt. Ja.
Na, so. Dann hast du bei mir nichts verpasst.
Ja. Ich konnte aber aufgrund von Axus Antworten mir sehr gut vorstellen, in welche Richtung es ging. Und ich stimme zu. Aber wie gesagt, die These, dass die deutschen Vereine mit Geld nicht umgehen können, also vielleicht mit Ausnahme der Bayern, es steht immer noch im Raum.
Also naja, die Eintracht ist ja auf einem guten Weg dahin. Ich glaube, die Kölner sind auch auf einem guten Weg dahin. Also es wird ja Schmalhans Küchenkasper. Also nee, jetzt auch nicht mit großen Beträgen
um sich geworfen,
weil sie alle kapiert haben.
Aber das meine ich gar nicht. Ich meine gar nicht, dass, also ich finde, es gibt viele Vereine, die sehr gut dieses Ausbildungsgame halt machen. Also sagen wir mal so einen jungen Jude Bellingham sich dann zu kaufen, wenn der nichts kostet, oder diverse andere junge Spieler dann zu holen oder ich sag mal, auch so ein Guardiol oder Olmo oder so oder auch ein Kolo Muani, der sozusagen im überschaubaren Bereich ist, weil der einfach noch nicht auf dem Markt so große Summen rauskitzelt aus den anderen Vereinen, die jetzt irgendwie den auch haben wollen. Aber dann mit viel Geld dann zu investieren, sodass man halt eine sportlich erfolgreiche Mannschaft hat, das ist irgendwie in Deutschland nicht so. Das können die meisten Vereine nicht. Also dass man, ist ja bei Hertha ein gutes Beispiel. Ich finde auch Dortmund ist ja für den Einsatz von Kapital und den Ertrag von Titeln auch die letzten 10 Jahre ja furchtbar unerfolgreich. Dann hast du irgendwie auch selbst, ich finde, Leipzig, was haben, da setzen die für Gelder ein und kommt da viel sportlich bei raus? Nein, Wolfsburg, Unsum, Hoffenheim setzt super viel Geld ein, kommt auch nichts sportlich bei raus, spielen immer um Abstieg.
Das ist diese Fluktuation der Spieler hin zu den noch größeren Clubs, die noch mehr Geld bezahlen. Wie willst du denn da auch über Jahre hinweg eine erfolgreiche Mannschaft aufbauen? Das ist doch fast unmöglich. Also
in Deutschland hast du halt immer dein Bayern vor dir, was halt immer einer mehr wie du sagen kann.
Seit 1900, Mitte der 80er.
Aber jetzt nehmen wir mal zum Beispiel ein kleines Beispiel.
Frag doch mal in Karlsruhe nach.
Sternkopf. Sterni.
Aber mindestens der Sternkopf. Mindestens.
Aber ein Beispiel, so FC Sevilla, ja, in Spanien. Ja, die werden nie Meister, aber die holen halt diesen Europa-League-Titel und die werden mal Pokalsieger und die stellen immer eine sportlich sehr, also jetzt diese Saison haben sie ein bisschen nach unten gegangen, aber die stellen sportlich, jetzt sind sie auch im Finale von der Europa League wieder, es ist ja immer Europa League ist ja Sevilla League.
The People's Club.
Ja. The People's Club?
Das hast du wohl nicht gehört. Vorhin. Also. Sevilla ist The People's Club, ein Club gesteuert der Mitglieder.
Ach so. Aber
oder von den Mitgliedern.
Ich sag mal so, dieses, dass man Geld nimmt und damit eine gute Mannschaft zusammenstellt, die halt vielleicht nicht Meister wird in Spanien, aber halt eine gute Mannschaft ist, finde ich, fehlt mir so ein bisschen in Deutschland, dass das irgendein Verein hinkriegt. Also das ist immer nur ein Negativbeispiel. Auch Freiburg? Gladbach. Ja, genau, Freiburg. Aber Freiburg ist ja keine Mannschaft, die jetzt in Konkurrenz mit europäischen Mannschaften Spieler kauft, sondern halt dann irgendwie so ein Matze Ginter, weil der halt sein Kirchturm sehen muss, kauft. Also ist ja,
das ist aber
Freiburg ist
aber Abel.
Aber Freiburg kannst du, ist doch, Freiburg
aber ist, gerade bekannt dafür, diese kleinen Juwelen zu finden und dann teurer zu verkaufen.
Aber
das ist doch ein Idealbeispiel dafür.
Aber ist Freiburg, kann Freiburg jetzt, wenn du 100 Millionen gibst, kann Freiburg damit dann irgendwie Zweiter in Deutschland werden auf Jahre oder Pokalsieger oder so? Wenn du jetzt Freiburg mehr Geld gibst, die können halt das, was sie können, sehr, sehr gut. Junge Spieler mischen mit Rollenspielern, die, ich meine, bei Freiburg die halbe Mannschaft.
Was du sagen willst, stimmt, und auch wenn man dich nicht mehr hört, ist es richtig.
Okay.
Mach die Kamera aus, Billy.
Oh, stimmt, ja, das ist ja.
Wunderbar. Kamera aus!
Dreckschwein.
Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das so ein Blick von außen ist. Ja.
Das wird ein Schneidespaß.
Tja, Schnippelschnapp. Da werden doch wieder irgendwelche zweitklassigen amerikanischen Krimiserien im anderen Zimmer gestreamt.
Ja, Claudi. Wie sieht's in Rom aus?
Da hat Herr, wer auch ein bisschen zu unserer Geschichte gerade passt, Herr Dzeko gerade alleine vor dem Tor den Ball über selbiges gezimmert. Also führt hier weiter die Fiorentina.
Ja, Frühstücken. Und die sind ja auch im Finale der Konferenzliga.
Ja, dabei, wo die doch gerade eine total schlechte Saison hingelegt haben eigentlich, oder? In der Liga, die sind doch irgendwie ziemlich unter ferner Liefen gewesen.
Ja, die haben mit Europa in der Liga nichts zu tun. Aber wenn man die Konferenzliga...
Ich habe mit Schrecken gesehen.
Wenn man die Konferenzliga gewinnt, qualifiziert man sich automatisch für die Europa-Liga. Ist das so? Weil wenn du die Europa-Liga gewinnst, bist du automatisch der Champions League.
Ohne das zu wissen, würde ich sofort sagen, ganz sicher.
Ja. Und die Mechanismen...
Italien ist ja das schönste, eins meiner absoluten Lieblingstrikots ist ja abgestiegen. Mit der Sampdoria.
Sampdoria und der FC...
Eines der schönsten Trikots, finde ich, die es weltweit gibt.
Ja.
Einzigartig
halt. Und der Rivale aus der eigenen Stadt aufgestiegen. Ist das auch so? FC Genua?
Hier googelt der Chef noch
selbst.
Ich glaube, das stimmt so
nicht. Oh, Rio Hatate 1-0 Celtic.
Ach, das ist mir eigentlich so kompliziert, das hier rauszuholen. Aber Italien, da kriegen wir es hin. Ja, das ist aber auch so beknackt, was rege ich mich eigentlich auf?
Ist mir auch egal am Ende. Genua und Frosinone sind direkt aufgestiegen.
Frosinone ist auch irgendwie aber als Tabellen, Bochums Italiens.
Aber als Tabellenführer mit Abstand Frosinone.
Ah, sehr gut.
Und in den Championship-Spielen warten, glaube ich,
ja, da haben ja
Bari und Parma warten dann auf die Sieger, ich glaube, von Venezia gegen Regina und oder andersrum und Südtirol
Regina.
Gegen Cagliari.
Cagliari,
wie der Nordeuropäer das ausspricht.
Das Kabinett des Dr. Cagliari. Was da los ist. Da können wir mal eine extra Sendung zu machen.
Ja, das ist das Internet auch in Berlin, das Dr. des Cagliari.
Ja, das kannst du sagen. Was trinkt denn der feine Herr heute da?
Wir sind bei Schlappe Seppel Pilz.
Ah, sehr schön.
Mit so einem lustigen Aufsatz, dass. Da setzt man auf die Flasche dieses Ding, drückt drauf und dann, also drei Viertel schenkst du normal ein und dann drückst du drauf und danach kommt das, wie aus der Kneipe, der Schaum und dann steht das da auch wie aus der Kneipe. Wunderbar.
Das ist ja moderne Technik.
Stilalkoholiker.
Sehr gut.
Hallo Billy. Dein Internet ist cracksüchtig auf jeden Fall.
Ja, das ist härter. Das ist härter als der neue Internetbetreiber hier.
Ich glaube, dass einfach 5% bis 10% von jedem Internet-Traffic werden immer von Hertha abgesaugt, um irgendwie ein bisschen mit Kryptos zu minen.
Ja.
Und so irgendwie zu versuchen, über die Runden zu kommen.
Ja, und wahrscheinlich so eine eigene Hertha-Media-Plattform aufzubauen, die ganz komischerweise nur 999 Millionen kostet, nicht eine Milliarde, viel billiger. Und den ganzen Tag Hertha-Content. Also gestern zum Beispiel war den ganzen Tag live aus Kevin Prinz Boatengs Wohnzimmer. Kevin weint.
Während Michael Preetz im Serverraum schwitzt, das ist
ja, Michael Preetz hat Spilling the Beans at the ARD ist Michael Preetz.
Und Zecke Neuendorf ist im Laufrad und macht den ganzen Strom.
Oh, Zecke Neuendorf versucht...
Und rennt.
versucht ja den Vertrag von Tolga Cigerci zu verlängern irgendwie. Das sein einziges Ass im Ärmel. Tolga holt sie alle wieder raus aus der zweiten Liga.
Lautaro hat ein Tor
geschossen. Und 1-1 Firenze.
Einsen.
Ha. Wo es nicht 1-1 steht, war die Western Conference in der NBA. Die verdammten Denver Nuggets sweepen die Los Angeles Lakers 4-0 weg. Um King LeBron. Ich finde das auch gut. Um in diesem Balkan-Slang zu bleiben. Also, also, das war eine spektakuläre Nummer. Aber Billy, du hast, glaube ich, noch Infos aus dem Osten. Wie sieht's denn da aus?
Ja, da sind die Miami Heat ganz erstaunlicherweise als einzige Mannschaft, die mit einem Negative Record in die Playoffs gestartet ist, jetzt kurz davor in die Finals einzuziehen oder als erste Mannschaft.
Das wäre ja auch spektakulär im Finale. Also Best Team of the Regular Season Denver Nuggets gegen eigentlich the Worst Team going to the Playoffs.
Genau.
Ja.
Und vor allem Miami Heat spielt auch so ein bisschen so ein Knollsi-Basketball. Also die stellen sich oben auf die Treppe und
boxen da ordentlich.
Und prügeln.
Also ich weiß nicht, jetzt sind wir ja alles total ausgewiesene Basketball-Experten. Ja, wir kennen uns ja aus wie nix
anderes. Also ich meine,
alle Texte, die wir hier liefern, werden ja echt ganz groß. Aber ich möchte ja mal einwerfen, ich habe da ja viel schon gesehen, weil das so schön ist, bei The Zone kann man das ja gut morgens sich nochmal so durchfeuern, die Spiele da. Und was ich bei Miami, abgesehen davon, dass dieser Jimmy Butler natürlich super serviert, ich glaube, womit keiner gerechnet hat, diese Leute, die man so als beiläufiger Basketballfan nicht so gut kennt, die hauen da die Dreier um die Ohren, diese Strews und Vincents und Richardsons. Also das sind ja alles Leute, die jetzt nicht irgendwie jeder der hergelaufene Basketballfan sofort kennt. Die hauen da die Dreier raus, wenn nichts Gutes und das ist echt spektakulär. Und offensichtlich die Celtics, die ja auch irgendwie eine echt starke Regular Season gespielt haben, da hat ja vor allem der Jaylen Brown, der macht ja überhaupt nichts in den Playoffs, gerade in diesem Spiel, den ich super fand in der Saison. Und den geht da so ein bisschen, glaube ich, ich weiß nicht, wie wichtig das beim Basketball ist, aber ich glaube schon, dass es noch um einiges wichtiger als beim Fußball ist, weil du einfach weniger Leute hast und deswegen mehr Druck auf einzelnen Leuten lastet, dass so ein Momentum einfach wahnsinnig viel ausmacht. Und wenn du halt so ein bisschen das Feeling nicht hast, dass es jetzt alles gut klappt, wirkt sich das, glaube ich, wirklich viel mehr auf die Teamleistung aus, als das bei so einem Vereinssport wie Fußball ist, wo du halt viel mehr Leute hast.
Ja, und
ich glaube, das ist das Problem.
Und dazu kann man auch mal sagen, also die Celtics sind ja im Prinzip so ein Two-Star-Team. Und so ein bisschen zumindest, also halt Jason Tatum und Jaylen Brown. Und da wird jetzt diskutiert, ob man, wenn man beide hält, ob die dann so beide so Max-Cap-Player werden. Und dann würde jeder so um die 50 Millionen Dollar Jahresgehalt einstreichen, die beiden zusammen 100 Millionen und würden dann auch einen Großteil der Salary im Jahr dann unter sich aufteilen, während halt bei den Heat ja ganz viele Spieler spielen, die ja umsonst gesigned wurden. Nee, die aber als Free Agents gesigned wurden, die eigentlich, also im Vergleich
zu den beiden wirklich. Ja, also das ist ja Wahnsinn.
Ja, die bezahlen gar nichts quasi und haben aber lauter Spieler, die gut da ich meine, klar, so ein Bam Adebayo verdient da auch ordentlich, aber die haben halt ganz viele Spieler, die eigentlich kaum was verdienen, ja.
Ja.
Und das ist schon eine interessantes Matchup, das dann so einseitig ausgeht, also die totalen Superstars gegen so sehr viele No-Names, die auch keine gute Regular Season gespielt. Also ich weiß, ich habe ja, Bill Simmons ist ja Basketball-Hero und der hat ja immer gesagt, also die Miami Heat haben überhaupt keine Chance, irgendwie irgendwas zu reißen. Das ist eigentlich für die eher schlecht, in die Playoffs zu kommen und da so abgelenkt zu werden. Und jetzt sind die irgendwie kurz davor mit ihrem Knollsi-Basketball da in die
Knollsies Triple-Double.
Aber das ist doch ganz einfach. Wenn Bill Simmons irgendwas sagt, musst du nur aufs Gegenteil setzen und dann gewinnst du
dein Ja, richtig so. Richtig so. Aber ich kann es gut nachvollziehen. Das ist schon, aber die Überraschung ist schon groß. Also die Basketballwelt hat es nicht erwartet, dass die Miami Heat da auch sweept. Also Boston ist ja wirklich auseinandergebrochen.
Nee, 3-1 haben sie jetzt gemacht heute Nacht.
Ja, ich glaube, das hat es im Western Conference Final schon mal gegeben. 4-0, ich glaube nicht.
Ja. Und es waren aber auch alles relativ knappe Spiele, muss man ja sagen. Das ist ja nicht so, dass die einfach rausgeschossen worden sind, die Lakers, sondern einfach gut. Auch da, diese Denvers, also dieser Jokic ist natürlich irgendwie
komplett fertig.
Irgendwie hast du das Gefühl, dass er nie einen Korb macht, und dann hat er doch irgendwie 25 bis 30 Punkte. Und dann wirft er da Assists, also das was der einfach für ein Spiel lesen kann. Ich muss es auch mal sagen, ich fand es total schön, was der LeBron nach dem Spiel gesagt hat. Er hat nämlich irgendwie eine Lobeshymne da auf den Jovic da gebracht und so. Das fand ich ein großes Kino für jemanden, der da schon so competitive doch eigentlich am Start ist. Also der ist mit dem Alter auch um einiges sympathischer geworden, der Herr.
Absolut.
Der LeBraune.
Ja.
Und da wirft ja immer die große Frage auf, wenn man über Basketball spricht, wer war der größte Basketballspieler aller Zeiten? Es ist ja dieses ewige Ding bei den Amis, dass sich darüber überhaupt gestritten wird, finde ich ja total witzig. Das ist diese Frage.
Ist doch klar, Rick Smits. Ja, Diskussion beendet.
Karl Malone, boom, Feierabend. Okay, nein, es war natürlich der kongeniale Partner von Karl Malone, John Stockton, das ist der größte Spieler.
Klar.
Genau, Stockalone war der größte Spieler.
Stockalone, ja. Yeah. Ich finde das sehr witzig, diese Diskussion.
Ja.
Ja, beim Basketball finde ich das ja irgendwie, da kommt es ja irgendwie auch her. Beim Football nervt mich das immer total krass, weil du es noch viel schwerer machen kannst, wenn du so spezialisierte Positionen hast. Beim Fußball ist es ja auch irgendwie albern.
Ja. Also. Michael Jordan, Punkt, Ende, also fertig. Also da braucht man sich nicht weiter drüber unterhalten.
Ja, wobei, ich meine, es ist halt, sind da viele Sachen spielen mit rein. Ich meine, Michael Jordan ist natürlich auch irgendwie so der erste Basketball-Weltstar, das muss man halt auch sagen, der wirklich die NBA so on the map gebracht hat. Und davor halt Magic und Bird. Ja, das war natürlich auch schon eine Nummer. Aber ja, ich finde es, am interessantesten finde ich daran eigentlich immer, mit welcher Inbrunst da in den USA, das in den amerikanischen irre. Sportjournalismus, halt da diese Argumentationsketten, also das ist ja wirklich wie so eine eigene Disziplin. Also ich rechtfertige jetzt, warum ich LeBron oder Kobe oder Michael Jordan oder Magic Johnson oder Larry Bird für den größten Spieler aller Zeiten halte.
Detlef Schrempf.
Ja. Detlef Schrempf hatte ich. Das war ein groß, aber die wurden im Finale gesweept, oder?
Ja, von Michael Jordan.
Von Michael Jordan, ja. Das war natürlich der. Aber das finde ich eigentlich am lustigsten, weil es ist natürlich eine sehr leere Argumentationsweise, weil es kann ja eh niemand das Gegenteil belegen. Du kannst ja einfach nur unterschiedliche Stats heranziehen und dann sagen, ja, aber der hat viel länger gespielt, der hat viel mehr Punkte gemacht, der andere hat viel mehr Titel geholt in kürzerer Zeit. Und dann, ich meine, gibt es ja auch mal so Argumente, Jordan hätte das ja auch nicht länger durchgehalten. Also der hätte ja nicht da 10 Jahre lang das halten können. Das wusste er auch ganz genau.
Und aber alle hatten Angst, gegen Michael Jordan zu spielen. Gegen LeBron James.
Aber er ist halt zurückgekommen und hat es dann auch nochmal gemacht.
Ja, aber er ist natürlich auch dann zurückgetreten, als er auch so ein bisschen gemerkt hat, jetzt wird es schon diese Intensität beizubehalten. Ja. Aber ich finde, wie gesagt, ich fand ja Shaq immer geil, wie der immer niemand hat mehr Basketballkörbe zerstört als Shaq. Also das fand ich immer sehr beeindruckend, wie der die Dinger da immer abgeräumt hat.
Schöne Statistik. Das war jetzt auch nach dem 4-0-Sweep, wo der Jokic dann noch gemeint hat, dass er irgendwie der Statistik Shaquille O'Neal überholt hat in diesen Triple-Doubles oder irgend sowas. Und Shaq meinte dann noch ganz salopp, ja, ich habe auch den Ball nie gepasst. Also das erpasst du natürlich. Ende der Diskussion.
Klasse. Ende der Diskussion. Passen wohin? Zu wem? Jemand, der größer ist als ich?
Was? Assist?
Naja, sagen wir auch mal so. Ich glaube, Shaquille O'Neal hat sich ja auch nie aus dieser kleinen Zone unterm Korb rausbewegt. Wo soll er da noch hinpassen? Da ist er ja schon da, wo er hin muss, der Ball.
Aber legendär auch seine...
Das ist ein richtigen Idioten-Take hier zu liefern.
Ach, ich weiß auch damals dieses total frustrierende Hacke-Shack, wo dann immer alle Shack gefoult haben, damit er Freiwürfe machen muss, weil er da ja unter 50% geworfen hat.
So, mit einem Arm Basketballspiel.
Ja, er hat alles versucht. Irgendwann hat er, glaube ich, immer versucht, den Ball mit dem Fuß auf den Korb zu bringen. Also, es war ja... Also ich meine, man dachte immer, es geht nicht noch schlechter als irgendwie 51%, 49. Und das war ja Wahnsinn. Jeder Zweitliga-Basketballer in Deutschland, Grüße an Eintracht Frankfurt Basketballer von dieser Stelle hier, Patrick. Und die haben höhere Freiwurfquoten als Shaq. Das ist schon witzig.
2-1 Inter.
2-1 Inter, stinksauer. Ach, und jetzt gucke ich auf die Uhr. Ah, sind wir auch schon drüber. Mann.
Was.
Also das wird ein Spaß hier mit der Schneiderei und den Internetverbindungen dieser Welt. Egal. Kriegen wir irgendwie schon hin, dass es hörbar wird am Ende für die sehr geehrte und verehrte Zuhörerschaft, die wir hier am Dresen so langsam erreichen von 10 Zuhörern.
Ja, aber,
das glaube ich nicht.
Aber man muss ja sagen, nächste Woche ist ja sozusagen die Pokalvorbereitungspodcast und ich würde sagen, also steht eigentlich der Plan immer noch, dass wir den Podcast
RSG. Live. Nein, RSG kommt, glaube ich, nächste Woche. Lang angekündigt und nächste Woche ist es soweit. Ich glaube, diese Woche hat er wieder keine Zeit gehabt. Aber live aus Berlin?
Wir würde ja sagen, wir machen am Mittwoch auf jeden Fall unseren ganz normalen RSG-Podcast und dann kann ja der RSG auch mal irgendwie schön über den Pokal gestern und heute berichten.
Ich glaube, der war bei allen Pokalsiegen dabei.
Ja, und da so ein bisschen erzählen, wie das damals war und dann nochmal aus der Gegenwart quasi am Samstag live aus dem Bierhaus Urban, also...
Aber das ist übrigens nur die erste Anlaufstelle des Bierhaus Urban. Wir brauchen dann noch so ein bisschen was in Charlottenburg und Spandau, ne? Irgendwie. Richtung Stadion. Dann.
Achso, dass wir
da. Aber da in Charlottenburg, Charlottenburg kennst du dich nicht aus, ne?
Nee.
Ja, und Spandau ist auch tot.
Aber wieso brauchen wir da was? Das, sozusagen,
ja, irgendwie, so, dass wir nicht irgendwie um 19 Uhr noch im Bierhaus Urban sind und dann nochmal 4 Stunden durch die Stadt fahren müssen, bis wir im Olympiastadion sind. So der Gedanke, dass man Kneipe einfach irgendwie rüberlaufen könnte.
Ja, okay, also wir können sozusagen so einen kleinen Pub-Crawl zum Olympiastadion, sehr gut.
Es muss ja kein Crawl sein, es kann auch einfach ein Triple-Double sein.
Genau. Knollsis Treppe auf dem Weg zum Olympiastadion.
Die Treppen von Alkmaar. Wunderbar, liebe Freunde. Viel Spaß wünsche ich mir jetzt schon beim Zusammenschneiden und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche mit dem großen Pokalspecial. Und bis dahin.
Samstag um 14 Uhr bitte alle die Daumen drücken für einen Heimsieg des glorreichen Bremer SV.
Ich dachte, ihr seid schon durch.
Nein, um Himmels Willen, das ist jetzt zum ersten Mal in der gesamten Saison aus eigener Kraft möglich, den Relegationsplatz zu erreichen. Um dagegen die Fußballmacht Spelle oder so ähnlich zu spielen.
Fantastisch.
Oder Lupo Martini, glaube ich.
Lupo Martini.
Ja, das ist,
Das ist, aber es war halt so ein bisschen was von Don Bosco hier, Lupo Martini.
Ja, so ist es auch, Ist von italienischen Einwanderern da gegründet, glaube ich.
Aber Lupo Martini, kann jemand den Zusammenhang erklären? Ich meine, Don Bosco ist halt klar, ist halt hier der Pare.
Ist halt der Don Bosco.
Wahrscheinlich Lupo ist nicht Wolf Wolfsburg und italienisch und deswegen.
Ach echt? Das italienische?
Also es ist meine spontane Überlegung, die wahrscheinlich auch stimmt.
Ich habe jetzt im Martini immer an den Cocktail gedacht.
Oh Gott, ja so ist
es. Ja, die trinken halt immer Martini vorm Spiel.
Aus Wolfsschädel.
Damals in den 50ern oder so. Aus den Schädel ihrer Feinde, genau.
Lupo Martini Wolfsburg. Also da bin ich ja mal gespannt. Also.
Aber vorher ist ja erstmal die Fußballmacht Teutonia Ottensen zu besiegen, was sehr unwahrscheinlich ist. Aber mein Lieblingsverein aus Bremen, unteren Ligen, hat ja nun irgendwie die letzten Wochen mehrmals gewonnen gegen große Vereine. Und jetzt ist was drin. Und das wäre eine große Sensation, wenn die das schaffen, mit dem kleinsten Etat in dieser komischen Liga drin zu bleiben.
Da drücken wir doch
alle Daumen.
Wir drücken alle Daumen. Kein Gott, kein Staat, kein Abstiegskandidat der Bremer SV.
Sehr schön.
Sehr
das gut. Waren die letzten Worte. Habt euch wohl.
Tschüss.
Tschüss.